Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Documenta 2022. Seit ihrer Eröffnung kommt die Weltkunstschau nicht zur Ruhe. Der Skandal um die Enthüllung des Banners People's Justice Mitte Juni auf dem Kasseler Friedrichsplatz war nur einer von vielen Eklats. Auf den letzten Metern vor ihrem Ende am 25. September versucht das Kuratorenkollektiv Juan Grupa mit einer Serie von Interviews und Erklärungen den kommunikativen Boden gut zu machen, den es zu Beginn verspielt hatte. Das letzte dieser Reihe erschien heute im Berliner Tagesspiegel und darüber spreche ich mit dem Kunsthistoriker Ingo Arendt. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Nichelmann.
Gelingt es denn Juan Grupa für die Documenta 15 noch zu werben? Was genau sagen Sie jetzt zu der Debatte? Wie fühlen Sie sich da so?
Es ist schwer zu sagen, das ist so eine Mischung aus Mea Culpa, Naivität und Larmoyanz, die sie an den Tag legen. Die Serie der Interviews hatte ja schon Mitte August begonnen. Da haben sie der Süddeutschen Zeitung gestanden, dass sie mit Taring Padi vielleicht doch so einen Fehler gemacht haben. Im Tagesspiegel heute ist zu lesen, es stimmt, sagen sie, dass wir bestimmte Werke vielleicht doch stärker hätten kontextualisieren sollten. Und gleichzeitig kommt dann so eine Naivität hervor, wenn sie sagen, ach, wir haben gar nicht gewusst, dass die Documenta hier in Deutschland so eine Staatsangelegenheit ist. Ich meine, das sind Sachen, die man, also diese so hohe symbolische Bedeutung, das hätte man vorher wissen können. Und dann kommt auch noch so ein etwas halbseitener Versuch ins Spiel, die Fehler und die Streits und die Auseinandersetzungen, die sie bisher wegen Taring Padi vor allen Dingen gehabt haben, in strategische Vorteile umzumünzen. Sie sagen, diese Auseinandersetzungen sind Teil der Ernte, von der wir immer gesprochen haben. Wir erinnern uns, Lumbung, die Reisscheune, nicht, wo die Vorräte für die schlechten Zeiten eingebracht werden. Also ich weiß nicht. Einerseits zeigt das, dass Taring Padi jetzt keine ausgebufften U-Boote des Postkolonialismus sind, die also die Documenta nur benutzen als Waffe im Erinnerungskampf, wo es geht sozusagen subkutan den Antisemitismus einzuschleusen. Da sind sie eigentlich zu unsicher, zu unpolitisch und auch ein bisschen zu unprofessionell.
Also nehmen Sie ihnen diese Naivität ab?
Ich würde sie Ihnen nicht abnehmen. Auf der einen Seite, ich kenne Sie selber auch und weiß, dass Sie eben eher spontane und nicht so strategisch Politkader-Leute sind, sondern schon eher spontan. Aber so viel Naivität darf man sich bei einer solchen Show nicht leisten. Und vor allem, wenn Sie im Tagesspiegel jetzt auch noch dazu sagen, dass in Deutschland ja sowieso keiner Ihnen zuhört, dann weiß ich nicht, ob Sie da wirklich Werbung für sich machen können.
Denn es gab schon Versuche, Ihnen vorher schon zuzuhören.
Es gab vorher Versuche, Ihnen zuzuhören. Man kann den Vorwurf, den Sie Deutschland gemacht haben, in Anführungsstrichen, auch ein Stück weit zurückgeben. Vielleicht haben Sie selbst bei den Antisemitismusvorwürfen, die sehr früh ja schon kamen, auch nicht so genau zugehört und reflexartig das abgewehrt, indem Sie gesagt haben, das sind alles rassistische Pauschalverdacht, der uns hier entgegengebracht wird. Ich würde aber sagen, in einem Fall ist Ihnen nicht richtig zugehört worden. Und das zeigt so ein bisschen die symptomatische Diskursstruktur dieser ganzen Documenta-Debatte. Neben dem Just People's Justice-Bild gab es ja noch ein weiteres Bild von Taring Padi, was so ein bisschen unter Verdacht geriet. Das nannte sich All Mining is Dangerous. Es zeigte so eine Szene aus dem Bergbau in Indonesien, auch mit so fiesen Kapitalisten. Und die publizistischen Vorwürfe waren, Juan Grupa habe einer Bildfigur auf diesem Werk aus dem Jahr 2000 mit schwarzem Klebeband überklebt, um zu verbergen, dass es sich um eine jüdische Figur mit Kippa handelt, also um wiederum sozusagen eine Antisemitismus-Sache unkenntlich zu machen, bis sich dann herausstellte, dass diese vier Kapitalistenfiguren eine muslimische Mütze mit dem Namen Hatsch getragen haben, die einer Kippa aber nur ähnlich sieht. Und Juan Grupa hatte sie eben zu einer Mütze umgewandelt, die aber auch eine muslimische Mütze war, aus Angst vor Missverständnissen. Und dann haben sie das genau in der Öffentlichkeit erklärt, was es damit auf sich hat. Kein Medium hat aber seine falsche Behauptung zurückgenommen. Ich habe selbst noch vor kurzem einen Kommentar gehört, wo fälschlicherweise weiterhin von einem antisemitischen Bild gesprochen wurde, obwohl das nun aufgeklärt war, dass es keines war und daraus den Schluss gezogen, dass es eine generelle Kluft zwischen den muslimischen Kulturen und der unseren gibt im Hinblick auf diesen Antisemitismus. Und ich meine, bei aller verständlichen Wachsamkeit in Deutschland gegenüber jeglichen Formen von bildhaften oder sonst welchem Antisemitismus, Antisemitismus ist schon ein seltsamer Mechanismus am Werk, wenn man alles immer nur unter der eigenen Projektion sieht und auch unter der Projektion, wir bestimmen sozusagen, was Antisemitismus ist und der Rest ist irreal. So ein bisschen schwierige Diskurs- und Wahrnehmungsstruktur.
Ganz kurz vielleicht noch, wie hätten Sie sich denn diesen Diskurs gewünscht diesen Sommer?
Naja, es hätte viele Diskurse gegeben, über die man hätte reden können. Also es gab ja weiterhin 1400 KünstlerInnen, die unbeanstandete Werke abgeliefert haben. Es gab den historischen Ansatz, der in der ganzen Debatte eigentlich untergegangen ist, dass Ruhan Krupa mit dieser Lumbung-Galerie sozusagen so ein alternatives Marktsystem nach Genossenschaftsprinzipien etablieren wollte. Das ist auch überhaupt nicht mehr direkt besprochen worden. Und bei aller berechtigten Empörung über die antisemitische Bildsprache, dieses Bild People's Justice hat ja nochmal so ein Zeitfenster in die Kolonialzeit geöffnet, wo plötzlich die Frage nach der Rolle der früheren westlichen Kolonialmächte und der europäischen Staaten bei der Unterstützung der Suharto-Diktatur im Raum stand. Und Kulturwissenschaftler haben ja früh bei dem Bekanntwerden des Eklat von diesem sogenannten Bumerang-Effekt gesprochen, ein Begriff, der auf die Philosophin Hannah Arendt und den afro-karibischen Denker E.M. Césaire zurückgeht, um die Beziehung zwischen Antisemitismus und Kolonialismus zu erklären. Und wie dieser Fall von den Kolonialmächten eingeschleppten antisemitischen Bildsprache dann in die oppositionelle Bildsprache diffundiert und dann hier sozusagen als antikoloniales Bild nach Deutschland zurückkehrt, das hätte man offensiver aufgreifen sollen, sowohl von der Presse als auch von der Documenta, um hier in die Vorwärtsverteidigung zu kommen und sich nicht immer in diesem Loop, in diesem sterilen Loop der Antisemitismus-Vorwürfe zu belegen. Diese Debatte habe ich vermisst.
Sagt der Kunsthistoriker Ingo Ahrens zu den Interviews des Kuratorenkollektivs Ruhan Krupa zu ihrer umstrittenen Documenta in Kassel.